Wenn ich aber auch fragte, so würdet ihr nicht, mir nicht antworten, noch mich loslassen. Von nun an wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Da sprachen sie alle: Bist du also der Sohn Gottes? Er sprach aber zu ihnen: Ihr sagt es, denn ich bin es. Da sprachen sie: Was brauchen wir ein weiteres Zeugnis? Denn wir haben es selbst aus seinem Mund gehört. Wer ist Jesus? Das ist die Frage, um die es heute geht. Das ist die wichtigste Frage für jeden von uns. Und auf diese Frage gibt es Dutzende, wahrscheinlich hunderte Antworten. Wahrscheinlich wurden über keine Person in der Weltgeschichte so viele Bücher geschrieben wie über Jesus. Und fast jedes Buch, das ist das Interessante, gibt uns irgendwie eine andere Antwort auf die Frage, wer ist Jesus? Ich habe euch das ja schon mal gesagt, es gibt seit Mitte des 18. Jahrhunderts, also seit der Aufklärung, so eine ganze Forschungsrichtung, die sich nur mit dieser Frage beschäftigt, wer ist Jesus? Das ist die sogenannte Wissenschaft oder Forschung über den historischen Jesus, die Leben-Jesu-Forschung. Man versucht da sozusagen mit den Legenden, die man über Jesus angeblich eben nur weiß, die man in der Bibel oder vielleicht auch außerhalb der Bibel findet, darauf zu schließen, gut, wer war das wirklich, dieser Jesus? Wer war dieser historische Jesus? Nicht der Märchen-Jesus. Titel eines der neueren Leben-Jesu-Forschungsbücher lautet Jesus der Zelot. Darin kann man zum Beispiel lesen: Das Predigen der Gewaltfreiheit wurde Jesus mutmaßlich erst später angedichtet. Als es darum ging, das junge Christentum vor dem Hintergrund des jüngst niedergeschlagenen jüdischen Aufstandes in Rom zu etablieren. Im Gegenteil schien er gerade auch im Hinblick auf das Umstoßen der Tische der Händler am Tempel durchaus gewaltbereit gewesen zu sein. Also du findest jede Meinung über Jesus. Jesus ist wie so ein X, du kannst alles dafür einsetzen. Also ihr werdet auf die Frage, wer ist Jesus, zig Antworten und am Ende eben keine finden. Das ist ja dann das, was der Mensch eigentlich will. Keine Antwort. Wir wissen es nicht. Nun, was kann man jetzt tun? Ich glaube, wenn über jemand geredet wird, wenn sogar jemand verleumdet wird, das Beste, was man macht, ist, dass man die Person selber fragt, oder? Und das können wir tun. Denn Jesus selbst hat ja Zeugnis über sich gegeben. Heute in unserem Predigtext sagt Jesus über sich ganz klar, wer er ist. Wir befinden uns also hier an der Stelle im Lukas-Evangelium, wo Jesus schon gefangen genommen ist. Nachdem einer seiner Jünger ihn verraten hat, nachdem ein anderer ihn verleugnet hat, nachdem alle anderen ihn verlassen haben und den Platz an Jesu Seite haben jetzt Soldaten eingenommen. Und sie treiben ihr böses Spiel mit ihm. Sie verspotten ihn. Das Volk hat ja Jesus zumindest als großen Propheten anerkannt und ihn so angesehen. So ist ein großer Prophet wieder unter uns aufgestanden. Und genau darüber fangen jetzt die römischen Soldaten an, oder vielleicht waren es gar keine römischen Soldaten, hier waren es wahrscheinlich noch die Soldaten der Priester. Sie fangen an, ihren Spott zu treiben über ihn. Und das bringt uns zum ersten Punkt. Oder zur ersten Frage, ist Jesus ein Prophet oder man könnte es noch konkreter sagen, ist Jesus der Prophet, der kommende, der verheißene, der große Prophet? Ja, wir lesen hier, die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht, also haben es verhüllt mit einer Decke und fragten, weissage, wer ist es, der dich schlug? Und hier ist eine bittere Ironie drin versteckt. Indem sie das prophetische Amt von Jesus verspotteten, erfüllten sie eine der Prophetien von Jesus. Denn Jesus hat mehrfach vorher gesagt, sie werden mich gefangen nehmen und sie werden mich verspotten und geißeln und foltern und dann hinrichten. Er hat es mehrfach vorher gesagt, es wird genauso passieren. Erst nehmen sie mich gefangen, dann werden sie mich verspotten. Ist das nicht eine bittere Ironie, dass sie genau daran, indem sie ihn verspotten über sein prophetisches Amt, seine Prophetie erfüllen? Jesus war ein Prophet, er war der größte Prophet. All seine Worte trafen ein, eben auch das über die Verspottung der Soldaten. was auch schon im Alten Testament verheißen wurde. Und so geht es jetzt weiter. Die Priester bis zu Herodes, bis zu Pilatus, alle treiben in gewisser Weise ihr grausames Spiel mit Jesus. Aber alle mussten die Prophetien über Jesus, die Jesus selbst gesagt hat, erfüllen. Alle mussten Gottes Willen dienen. Schon in der Nacht haben sie gleich zweimal Jesus vorgeführt. Es gab schon zwei Verhandlungen, davon berichtet uns der Evangelist Markus. Sobald es dann Tag wurde, kamen sie früh am Morgen zusammen, und zwar jetzt mit dem ganzen Hohen Rat. Also nachts waren nur so die wichtigsten Leute da, jetzt wurden alle zusammengetrommelt, der ganze Hohe Rat, das waren ja etwa 70 Leute, um jetzt sozusagen die offizielle Verhandlung zu führen. Aber letztendlich, das Urteil stand schon fest. Es sollte sozusagen nur noch offiziell bestätigt werden. Und die Zeit drängte, ja, der Sabbat stand vor der Tür, und bevor jetzt so dieser hohe Festtag kam, das Passafest und so weiter, Jesus musste noch schnell weg. Die Zeit drängte, und die entscheidende Frage war, ob Jesus tatsächlich Anspruch erhob, der Messias, der Christus zu sein. Das musste jetzt nochmal offiziell bestätigt werden. Sie führten ihn also vor den Hohen Rat, steht hier, und dann kommt diese Frage, 67, ja, bist du der Christus, also der Messias? Dieser Verheißene, so sage es uns. Das ist unser zweiter Punkt. Das erste war, ist er der Prophet? Und jetzt ist die Frage, ist Jesus der Messias? Und jetzt kommt seine Antwort. Sage ich es euch, so glaubt ihr es nicht. Frage ich aber, so antwortet ihr nicht. Also Jesus gibt keine klare Antwort. Man fragt sich vielleicht, okay, hey, das wäre doch jetzt nochmal die Chance gewesen, nochmal die Sache klarzumachen, nochmal Stellung zu beziehen. Aber Jesus sagt mit seiner Antwort hier, dass es sinnlos ist, nutzlos. Ja? Das Urteil wurde ja schon gefällt, es stand ja schon fest. Kurz nachdem Jesus anfing, öffentlich aufzutreten, als er Wunder tat, da lesen wir das schon, wie Jesus wie die Pharisäer und Schriftgelehrten dann aufmerksam wurden auf ihn und sich auch zu ihm gesellten und unter die Massen gingen und wollten Jesus sehen. Und da steht, und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Also sie haben seine Wunder gesehen. Sie haben gesehen, ja, er kommt wirklich von Gott. Und was ist dann die Reaktion gewesen? Ganz am Anfang steht das, Lukas 6, Vers 11. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun konnten. Also das Urteil über Jesus stand schon so lange fest. Es war sinnlos, jetzt hier nochmal zu sagen, ja, ich bin der Messias. Sie waren unfähig zu glauben, das ist ja das, was Jesus hier sagt. So, ihr könnt es nicht glauben, ihr seid unfähig, es anzunehmen. Selbst wenn jetzt Jesus noch mehr Beweise vorlegen würde, sie wollten es und sie konnten es nicht wahrhaben. Die Beweise gab es ja genug, alleine die Heilungen. Daran hat ja Jesus schon auch nicht nur Menschen gesund gemacht, oh wow, übernatürliche Macht, sondern eben auch, oh, das sind ja die Prophetien über den Messias, die sich hier erfüllen. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihn von Anfang an als eine Gefahr, als eine Konkurrenz für ihre Stellung, für ihre Macht angesehen. Für sie war es nicht so die lang ersehnte Erfüllung der Verheißung Gottes. Nein, es war eine Konkurrenz für sie, und die Wunder, die Jesus tat, die musste man halt wegdiskutieren, und dann sagten sie sich eben, ja, er tut zwar Wunder, aber in der Kraft des Teufels. Und dann die Woche, bevor er gefangen genommen wurde, da war er im Tempel, jeden Tag ging er nochmal in den Tempel und jeden Tag gab es heiße Diskussionen. Da ging es heiß her, es waren viele, viele Menschen in Jerusalem, weil das Passafest vor der Tür stand, und ihr müsst euch vorstellen, jeden Tag gab es da so eine Art Schaukampf. Die Leute kamen, hier die Pharisäer und Schriftgelehrten, hier Jesus, und jeden Tag gab es da die heißesten Diskussionen. Und sie konnten ihm nichts entgegnen am Ende. Er hat ihr Maul gestopft. Also sie konnten sehen, ja, wir sind ihm nicht gewachsen, wie er redet. Er redet mit Autorität. Und selbst dann, als sie ihn gefangen genommen haben, da wurde ja dann, hat ja Petrus noch dem einen Knecht das Ohr abgeschlagen. Da waren ja die Priester mit dabei und die Soldaten, die ihn gefangen genommen haben. Und er heilt das Ohr. Ich meine, wenn das Ohr abgeschlagen ist und er heilt das Ohr, dann muss ja das genommen haben und wieder dran gemacht haben. Also die schwierigste Operation, ich weiß gar nicht, ob das geht, vielleicht geht's, aber wahrscheinlich nicht bei so einer Nacht- und Nebelaktion in Gethsemane. Also das ist eindeutig gewesen. Aber der Argwohn gegen Jesus, ja, ihre Kritik an ihn, die saß so tief in ihrem Herzen. Sie waren verstockt, sie wollten es nicht annehmen, sie wollten es nicht wahrhaben. Und deshalb sagt Jesus hier, nicht nur, dass es sinnlos ist, euch jetzt noch weitere Beweise vorzulegen, euch jetzt darauf zu antworten, sondern was sagt er dann? Was ist seine Antwort? Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Und damit gibt er ihnen eine Antwort auf eine Frage, die sie ihm schon am Anfang der Woche, in dieser letzten Woche im Tempel gestellt haben. Nämlich, sie kamen zu ihm und haben gefragt, in welcher Autorität tust du das? Wer gibt dir die Macht, das hier so zu tun? Da hat er ihnen auch nicht richtig geantwortet. Da hat er ihnen so eine Rückfrage, eine Gegenfrage gestellt. Aber jetzt gibt er ihnen ganz klar die Antwort. Und das bringt uns zum dritten Punkt, zur dritten Frage, ist Jesus der Menschensohn? Hier spricht er ja von sich als der Menschensohn. Und indem er von sich jetzt als Menschensohn redet, bezieht er sich eindeutig auf Daniel 7, Vers 13, auf das, was wir gerade in der Lesung gehört haben. Also in welcher Macht und Autorität tut er das? In der Autorität Gottes. Er ist dieser von Gott bestimmte König und Richter, also in der allerhöchsten Autorität, die man sich überhaupt vorstellen kann. Er ist der Menschensohn, der Sohn Gottes, der Mensch wurde. Er ist der, dem die Herrschaft über alle Völker und Herrscher der Welt gegeben wird. Und alle müssen ihn anbeten und alle werden von ihm letztlich gerichtet. Ja, nochmal Daniel, der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Sage uns, aus welcher Vollmacht tust du das? Ja, das ist die ganz klare Antwort. Aus der Macht Gottes. Aber Jesus verwendet hier diesen alttestamentlichen Titel nicht nur, um seine Macht, seine Vollmacht deutlich zu machen, sondern da steckt natürlich was drin. Das ist ja ein Amtstitel, wenn man so will. Ja? Und zwar der Amtstitel für den König, aber auch für den Richter. Im Psalm, in dem es über auch diesen göttlichen König und Priester und Richter geht, das ist der Psalm 110, den ich heute zum Gebet gelesen habe. Da steht noch Folgendes drin. Ich wiederhole das nochmal. Der Herr sprach zu meinem Herrn, also Gott sprach zu seinem Sohn, ja, neutestamentlich gedeutet. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion, herrsche mitten unter deinen Feinden. Was Jesus hier deutlich macht, ist, ich bin euer Richter. Nicht ihr seid meine Richter, ich bin euer Richter. Er steht dort vor Gericht und wird verklagt und wird gerichtet, aber stellt sich hin und sagt, nee, wisst ihr was? Indem ihr das Urteil über mich fällt, wird das Urteil über euch gefällt. Ich werde jetzt zur Rechten Gottes stehen. Ich werde Gericht halten über euch. Das ist das, was jetzt hier passiert. Und wisst ihr, das gilt jedem Menschen, in der Art und Weise, wie jeder Mensch sein Gericht über Jesus fällt, sein Urteil über Christus fällt, wer er für ihn ist, fällt er letztendlich auch das Urteil über sich selbst. Sagst du, ja, Christus ist halt nur ein Mensch? Oder sagst du, ja, er ist der Sohn Gottes? Und das wird letztlich das Urteil über dich, bestimmt schon das Urteil über dich. Kommst du zu Christus in den Himmel, in die ewige Herrlichkeit, wirst du das Leben haben? Oder wirst du unter dem Gericht Gottes stehen? Oder dem ewigen Zorn Gottes? Ihr kennt ja vielleicht so Filme oder Romane, die so ganz interessant sind. Und kurz vor Ende kommt dann so eine entscheidende Wendung. Und durch diese Wendung ganz am Ende erscheint der ganze Roman oder der ganze Film nochmal in einem ganz anderen Licht. Das sind die Filme, wenn man am Ende ist, sagt man, was? Ich muss es sofort nochmal sehen. Weil jetzt kann ich erst alles richtig verstehen, ja? wo das Urteil schon feststand, wo alle ganz genau zu meinen wussten, wie es ausgehen wird, ja? Da macht Jesus ihnen klar, die Geschichte wird eine unvorhergesehene Wendung nehmen. Ihr denkt, es ist alles klar, das Urteil ist schon gefällt, aber die Geschichte wird eine unvorhergesehene Wendung nehmen. Aber von nun an wird der Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft Gottes. Jesus sagt ihnen, dass sie ihn nicht als den Messias annehmen wollen, werden sie ihn als Richter anerkennen müssen. Und ich glaube, heute ist es natürlich genauso. Viele Menschen denken auch, dass ziemlich klar ist, wie ihre Zukunft aussehen wird. Sie machen ihre Pläne, sie denken, sie können darüber bestimmen. Alles liegt schon vor ihnen. Ja, das ist mein Lebensziel, dafür werde ich einstehen und kämpfen. Aber früher oder später wird es zu einer unvorhergesehenen Wendung kommen. Für jeden Menschen. Für jeden, der Christus ablehnt. Aber jetzt versucht euch nochmal reinzuversetzen in die Leute damals, in die Pharisäer, Schriftgelehrten, Priester, die dort Jesus anklagten. Ja, wir betrachten das ja immer schon so aus der christlichen Perspektive. Versucht euch mal die hereinzusetzen. Da ist dieser angeklagte Wanderprediger. Dieser Typ irgendwo aus dem Norden, der so ein bisschen für Furore gesorgt hat, aber ansonsten ein kleines Licht ist in ihren Augen. Und er stellt sich hin und behauptet die krassesten Behauptungen. Er ist der Menschensohn. Die Person da aus Daniel 7. Er sitzt eigentlich über sie zu Gericht. Die könnten jetzt eigentlich sagen, er ist völlig durchgeknallt. Wir brauchen ja nicht mehr diese Gerichtsverhandlung weiterführen. Den müssen wir ins Krankenhaus bringen, wenn es das damals schon gab. Hier, Ameus. Danke. Ich wollte schon fast sagen Mesterberg, aber... aber es ist jetzt hochinteressant, wie seine Ankläger darauf reagieren, was er gesagt hat. Ja? Die meisten von ihnen waren ja Theologen. Und sie schlussfolgern jetzt ganz folgerichtig. Das ist eine richtige... Also so richtig logisch gehen sie jetzt vorwärts. Okay, wenn du das von dir sagst, Vers 70, bist du denn Gottes Sohn? Das ist unser dritter Punkt, unsere dritte Frage heute. Ist Jesus der Sohn Gottes? Also die Ankläger greifen eine weitere Bibelstelle auf. Ja, er hat Daniel aufgegriffen und jetzt gehen sie auf eine weitere Bibelstelle, die auch über die Intronisation dieses besonderen, von Gott kommenden Königs spricht. Nämlich Psalm 110 und auch Psalm 102 steckt da alles drin. Psalm 2 steht, ich habe meinen König eingesetzt auf dem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also sie schlussfolgern hier sehr gut, vernünftig, logisch. Es gibt ja nur einen, der zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzen kann. Und das ist der Sohn Gottes. Also sie werden hier, obwohl sie Jesus verleumden und anklagen wollen, dazu gezwungen, ich finde das genial, Zeugen seines Anspruchs, seiner Stellung zu sein. Sie müssen förmlich schlussfolgern und bestätigen, okay, wenn das stimmt, was du sagst, was du über dich sagst, dann bist du der Sohn Gottes. Ihr Ziel ist natürlich, einfach nur deutlich zu machen, er ist der schlimmste Gotteslästerer überhaupt. Aber trotzdem müssen sie hier, ja, wenn das stimmt, dann müssen wir hier einfach eins und eins zusammenzählen, was die Bibel darüber sagt, dann bist du der Sohn Gottes. Und er sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Na, jetzt ist die Katze völlig aus dem Sack. Ich bin es. Dieser gepeinigte, verhöhnte, verachtete, gefangene Mann, diese klägliche Gestalt stellt sich tatsächlich vor die versammelte Mannschaft des Hohen Rates, vor diese Studierten und Gelehrten und Weisen und angesehenen Führer Israels und behauptet, dass er der Messias Israels ist, der verheißene König, der endzeitliche Richter und sogar eben der Sohn Gottes, welcher sich zur Rechten Gottes setzen wird und dessen Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Das ist es, was Jesus von sich hier behauptet, vor Gericht. Ich bin Gott und ihr werdet zum Schemel meiner Füße gemacht. Wisst ihr, was das heißt? In deiner Stellung zu Jesus gibt es nur Hopp oder Top. Schwarz oder Weiß, ganz oder gar nicht. Es gibt kein Grau, es gibt kein Halb, es gibt kein Bisschen. Wenn du an Jesus als den guten Menschen, den Weisheitslehrer, den Wanderprediger, Religionsstifter, Weltverbesserer, vielleicht auch Philosophen, Reformator, vielleicht sogar Revolutionär, auch vielleicht sogar dem Propheten glaubst, aber eben nicht mehr, nicht an seine Gottessohnschaft, dass er der einzige Retter ist, dass er der König und Richter ist, dann gehörst du trotz all deiner Akzeptanz, vielleicht sogar trotz deiner Bewunderung für Jesus, zu Jesu Feinden. Entweder nimmst du alles, was Jesus gelehrt hat, an, auch das, was er über sich selbst gesagt hat, oder du verwirfst ihn ganz. Jesus, ihr kennt ja diese Gleichung, plus nichts ist alles, wir brauchen nichts hinzufügen, aber Jesus minus irgendetwas, hast du nichts mehr von Jesus. Ja, ich habe so Gespräche gehabt, wo es um den Menschen ging und ja, der Mensch ist böse und schlecht und ist sündig und so weiter. Ja, der Mensch ist nicht gut und dann aber halt ja, einen guten Menschen gab es, Jesus, sagte mir einer, der überhaupt nicht gläubig war. So eine Hochachtung vor Jesus. Einen guten gab es, Jesus, aber eben nicht mehr. Und das reicht nicht aus. Warum reicht das nicht aus? Warum kann ich nicht sagen, ich finde Jesus gut, auch wenn ich jetzt nicht alles von ihm für wahr halte? Man muss doch differenzieren können. Das kann man eben nicht, bei Jesus kann man das nicht. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. So ist es bei Jesus. Jesus stand unter Anklage, es ging hier um Leben und Tod. Durch sein Bekenntnis hätte er hier nichts gewinnen können, außer den grausamen Tod. Warum hätte er dann bestehen sollen? Warum hätte er darauf bestehen sollen, dass er der Sohn Gottes ist? Mit einem Wort hätte er sein Leben retten können. Aber er entschied sich mit diesen Worten für den Kreuzestod. Er ließ sich geißeln, er ließ sein Fleisch zerfetzen, er trug dann diesen Kreuzesbalken auf seinen zermatterten Rücken, er ließ sich Nägel durch Hände und Füße schlagen, er starb an einem unvorstellbar schmerzhaften Tod, ein Erstickungstod am Kreuz unter Schande und Verhöhnung und Spott. Und Jesus wusste, was auf ihn zukam, er wusste, was es bedeutet, gekreuzigt zu werden. Und nicht nur das, Jesus wusste auch, dass er den Zorn Gottes tragen wird. Er hat kurz vorher in Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt, weil er wusste, es ist ja nicht nur das Körperliche. Ich werde den ewigen Zorn Gottes tragen. Warum hat er das gemacht? Es gibt nur zwei Antworten. Zwei mögliche Antworten. Letztendlich gibt es nur eine. Es gibt nur eine Wahrheit, aber es gibt zwei mögliche Antworten. Entweder war er ein geistesgestörter Fanatiker, ein Spinner und Lügner, ein total Verrückter, oder er war tatsächlich der Sohn Gottes. Das sind die beiden möglichen Antworten. Und deshalb kannst du eben Jesus nicht gut finden und gleichzeitig ablehnen, dass er der Messias und der Sohn Gottes ist. Also entweder ist er für dich ein geistig kranker Mensch, ein Spinner und ein Lügner, über den du vielleicht mit Mitleid noch den Kopf schütteln kannst. Oder er ist der Sohn Gottes, vor dem du anbetend niederfällst. Aber das Urteil hier des Hohen Rates stand fest. Sie haben sich für die Antwort 1, vielleicht noch schlimmer, festgelegt. Sie aber sprachen, was bedürfen wir noch eines Zeugnisses? Wir haben es selbst gehört aus seinem Munde. Also Jesus wurde verurteilt, offiziell wegen Gotteslästerung. Er behauptete, Gottes Sohn zu sein. Das war eindeutig eine Gotteslästerung. Darauf stand die Todesstrafe, und zwar nach Gottes eigenem Gesetz. 3. Mose 24, 10 bis 16, könnt ihr nachlesen. Gottes eigenes Gesetz. Der Punkt war, Jesus behauptete nicht nur, Gottes Sohn zu sein. In den ungefähr 3 Jahren seines Dienstes hat er seine göttliche Herkunft wieder und wieder unter Beweis gestellt. Und darum war nicht Jesus ein Gotteslästerer, sondern seine Richter. indem sie sein Zeugnis nicht annahmen, indem sie sich über ihn stellten, waren sie es, die Gott lästerten. Sie stellten sich also auf eine Stufe, ja, sie stellten sich sogar über Gott. Sie urteilten über Gott. Und das gilt für jeden von uns. Entweder sind wir Gotteslästerer, wenn wir Jesu Gottheit ablehnen, oder Jesus ist ein Gotteslästerer, wenn er behauptet, Gott zu sein. Aber noch eine Frage muss man hier natürlich stellen. Wie kann Jesus Gottes Sohn sein, wenn es doch nur einen Gott gibt? Denn die Bibel selbst lehrt uns doch sehr deutlich: Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ja, das ist das wichtigste Bekenntnis des Volkes Israels gewesen. Das ist sozusagen der Vers im ganzen Gesetz, den jeder kennen musste, jeder bekennen musste: Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ja, der Herr ist unser Gott, aber der Herr, der Gott, ist eben ein dreieiniger Gott. Es ist schwer zu erklären, was das bedeutet, wie wir das jetzt zu verstehen haben. Wir sagen eben, er ist ein Gott in drei Personen. Es sind nicht drei Gottheiten, die irgendwie sehr eng zueinander stehen, sondern es ist eine Gottheit, es ist ein göttliches Wesen in drei Personen. Die Lehre des dreieinigen Gottes. Und diese Lehre ist keine Erfindung der frühen christlichen Konzilien, so wie es manchmal behauptet wird. Das ist doch erst nach der Bibel hat sich das entwickelt. Ja? Die Bibel ist doch eindeutig, es gibt nur einen Gott. Und das haben dann die Christen nachher draus, wollten irgendwie Jesus vergöttlichen, haben sie das dann irgendwie festgelegt auf den Konzilien. Nein, es ist noch nicht mal eine Neuheit nur aus dem Neuen Testament, sondern diese Lehre über Gott finden wir, wenn auch teilweise verborgen, geheimnisvoll, von der ersten Seite der Bibel an. Dass Gott dreieinig ist, ist das klare Zeugnis Alten und Neuen Testaments. Schon von der ersten Seite an, von der Schöpfung. Ja, da ist Gott der Schöpfer, aber er schafft diese Welt durch sein Wort. Und wir erfahren dann später in der Bibel, dass dieses Schaffende, dieses mächtige Wort sein Sohn selbst ist. Diese Kraft, die die Welt geschaffen hat, war sein Sohn. Und dann steht dann noch der Geist Gottes schwebte über den Wassern, also auch der Heilige Geist wird dort schon erwähnt. Und deshalb lesen wir dort eben nicht, ich mache jetzt Menschen, sondern lasst uns Menschen machen. Und diese Psalmen, die ich heute erwähnt habe, wo auf einmal der Herr, Yahweh, ist das ja der Titel, zu Yahweh spricht. Wie geht das? Wie ist das gemeint? Hatte David einen Blackout, als er das geschrieben hat oder was? Nein! Oder Psalm 2 und so viele andere. Und wenn wir es mit unserer menschlichen Vernunft nicht nachvollziehen können, was das jetzt wirklich heißt, dass Gott dreieinig ist, wir sollen das Zeugnis der Bibel annehmen. Das können wir tun. Und wisst ihr was, wir sollten uns doch nicht darüber wundern, dass Gott viel größer ist als das, was wir mit unserer menschlichen Vernunft und Logik fassen können. Der Mensch kommt und sagt, ja Gott, ich würde ja nicht glauben, aber du musst schon in mein Denkraster passen. Aber das, was ich hier in der Bibel sehe, ja, das passt ja, das ist ja unlogisch. Deshalb glaube ich nicht an einen dreieinigen Gott. Versteht ihr? Der Mensch stellt sich über Gott und richtet über Gott, wie Gott zu sein hat. Wir sollten uns nicht wundern, dass Gott größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Darum ist er ja Gott. Und die bittere Ironie in dieser ganzen Geschichte ist folgende. Auf der einen Seite glauben Menschen nicht an die Dreieinigkeit. Sie glauben nicht an die Gottheit Jesu. Ja, er ist ein ganz toller Mensch gewesen, aber eben nicht Gott. Sie glauben nicht daran, dass Gott Menschheit angenommen hat, weil es für sie unlogisch ist, unvernünftig und unglaublich. Passt nicht in mein Denkraster, geht nicht. Andererseits glauben sie, dass Jesus ein guter Mensch war, finden ihn gut und so manches, was er gesagt hat, auch sehr gut, aber lehnen doch den Großteil von dem ab, was er gesagt hat. Das, was er über Sünde, über Schuld, über Gericht, über Hölle gelehrt hat, da hat er viel gelehrt, das lehnen sie ab. Aber das ist doch eben auch unlogisch. Das passt doch auch nicht zusammen. Aber das geht. Auf der einen Seite sagen sie, das passt nicht, das geht nicht, das kann ich nicht annehmen. Auf der anderen Seite handeln sie total unlogisch. Und das liegt in unserem aktuellen Zeitkreis begründet. Für den Menschen in der Moderne, da war es noch verständlich. Die haben noch kapiert, entweder oder. Ja, entweder schwarz oder weiß. Aber wir leben eben jetzt in der Postmoderne und nun gilt, es gibt keine Wahrheit. Es ist alles irgendwie grau. Also kann ich mir das rauspicken, was für mich gut klingt und das ist dann für mich wahr und den Rest lehne ich ab. Aber die Bibel sagt eindeutig, Jesus Christus ist die Wahrheit. Unter Spott und Schlägen im Angesicht des Todes am Kreuz bezeugte Jesus von sich, dass er der Sohn Gottes ist, dass er eine Person des dreieinigen Gottes ist, dass er der Schöpfer Himmels und des Erden, der Erden ist, dass er der Herrscher über alles und alle ist. Und nicht nur Christus hat das bezeugt. Bei seiner Taufe sprach Gott vom Himmel. Bei seiner Verklärung sprach Gott vom Himmel. Da war es doch offensichtlich, die Jünger sahen doch, wow, Jesus ist in Herrlichkeit verklärt. So bist du also. Das ist der Menschensohn. Und Gott hat zusätzlich gesprochen, dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Ja, warum hat sich denn Jesus jetzt nicht in dieser Situation vor Gericht nochmal verklärt gezeigt? Das wäre doch das, was wir erwartet hätten, oder? Das können wir uns doch heute nach all den Filmen, die wir gesehen haben, so schön vorstellen. Jesus steht dort gepeinigt da, auf einmal fängt er an zu glänzen. Und alle gehen auf die Knie. Wäre doch toll gewesen. Warum hat er diesen hochmütigen und ungläubigen Menschen nicht vor Augen geführt, wer er wirklich ist? Und warum hat er all das Leid auf sich genommen? Warum ist er ans Kreuz gegangen? Weil das Problem, was seine Ankläger und Richter hatten, letztlich alle Menschen haben. Trotz der alttestamentlichen Verheißung, die Jesus erfüllt hat, trotz der Wunder und wunderbaren Worte, die wir von Jesus kennen, konnten und wollten die Menschen nicht an ihn glauben, nicht sein Zeugnis annehmen und das bis heute. Wer die Bibel liest und ein bisschen studiert, der wird merken, das ist ja Wahnsinn, wie das alles zusammenpasst und wie diese uralten Verheißungen tatsächlich in Christus erfüllt wurden. Es gibt viele, die forschen nach über Jesu Auferstehung, ja, hochkritische moderne Wissenschaftler haben darüber nachgeforscht, um zu beweisen, dass es nicht so war und mussten am Ende anerkennen, es ist so, es gibt nur eine Lösung, es ist so geschehen. Jesus kann nur der Sohn Gottes sein. Trotzdem, die meisten Menschen wollen und können es nicht annehmen, aufgrund ihrer Sünde. Es ist unser Egoismus in uns, der uns blind macht für Gott. Ja, stellt euch zwei Magneten vor, die ziehen sich ja normalerweise an. Kann man gar nichts dafür machen. Die sind dafür geschaffen, um sich anzuziehen. Aber wenn du einen Magnet drehst, dann stoßen die dich ab, die kriegst du nicht zusammen. Und so sind wir. Wir sind verdrehte Magneten. Wir stoßen uns ab von Gott. Wir wollen und wir können nicht zu ihm. Und warum ist das so? Warum ist für uns Gott letztlich so abstoßend? Weil wir keinen Herrscher über uns haben wollen, weil wir keine Rechenschaft jemanden ablegen wollen, der wirklich über uns das Sagen und das Bestimmen hat. Wir können und wir wollen nicht an Jesus glauben, weil wir unser Leben nicht ändern wollen, wenn es da wirklich jemanden gäbe, dem ich Rechenschaft geben muss. Dann hat das ja irgendwie eine Bedeutung für mich, da kann ich ja nicht so weitermachen wie bisher. Es klingt logisch, was du sagst über Jesus, über die Bibel und so weiter und so fort, hat mir mal jemand gesagt. Aber ich will keinem Rechenschaft abgeben und deshalb glaube ich nicht daran. Ne, Menschen, die werden vielleicht krank, haben irgendwas Schlimmes in ihrem Leben. Dieses Leid bringt sie dazu, zu beten. Dann kommen sie und unterhalten sich mit Christen. Mensch, wie, ja, bete für mich und ist da vielleicht was dran? Und Gott schenkt die Gnade und es geht ihnen besser. Das Leid, die Krankheit wird geheilt und so weiter. Und dann würde man denken, ja, jetzt geh doch weiter. Gott hat dein Gebet erhört. Was ist dann oftmals die Reaktion? Danke, aber ich will jetzt nicht noch weitergehen. Wenn ich mich jetzt noch mehr damit beschäftige, wenn ich der Sache jetzt wirklich auf den Grund gehe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, es müsste sich einiges bei mir ändern. Mein Leben könnte total umgekrempelt werden. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja einfach so weiterleben wie bisher. Ich will ungestört weiterleben wie bisher, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Die wollten weiterleben ungestört wie bisher. Wenn du wirklich Jesus begegnest in der Bibel, dann wirst du merken, dass du dir nicht ein paar Dinge von ihm raussuchen kannst und den Rest dann eben nicht. Sein Anspruch ist vollkommen mit allem, was er sagt und getan hat, auf alles, was du bist und tust. Mit allem, was er gesagt und getan hat, auf alles, was du bist und tust. Sein Anspruch ist vollkommen. Und das haben die Pharisäer und Schriftgelehrten genau gespürt. Für sie war es doch nicht das Problem, dass da irgendein Spinner daherkam und gesagt hatte, ich bin der Messias. Von diesen Spinnern gab es damals haufenweise. Das war richtig eine Modeerscheinung. Kam ständig jemand und sagte, ich bin der Messias. Die hatten sogar Nachfolger. Das war doch für die Alltag. Jesus war ein Problem für sie, weil er ihnen in seiner Sündlosigkeit einen Spiegel ihrer Sündigkeit vorhielt. Er war ein Problem für sie, weil er eine Gefahr für ihre Stellung, ihre Macht, ihren Einfluss, ihren Reichtum und ihr Ansehen war. Und darum wollen viele Menschen Jesus gar nicht erst genau kennenlernen. Sie lassen sich eben lieber mit Spekulationen über ihn abspeisen. Da lese ich lieber noch so ein Buch über Jesus. Jesus der Zelot, ja, gib mal her. Nochmal, einmal mehr die Rechtfertigung für mich, warum ich sagen kann, von nichts Genaues weiß man nicht. Jesus war schon bestimmt ein guter Mensch. Schön für dich. Sie lassen sich lieber mit Spekulationen abspeisen, um ihr Leben weiter ungestört leben zu können. Was sagt die Bibel? Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Was hilft es dir, wenn du dein ganzes Leben lang leben kannst, wie du willst und alles nur, alles Erträgliche sogar noch dazu bekommst, wenn du Schaden nimmst an deiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Du kannst eben deine Seele nicht auslösen. Du kannst deine Sünden, deine Schuld vor Gott nicht selber bezahlen. Psalm 73, da schreibt Asaf über ungläubige Menschen, denen es doch so gut geht. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Da mag es da schon irgendwie Gott geben, aber er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich, so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Da kommt diese unvorhersehbare Wendung. Sie kommt. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Und wisst ihr, um uns vor diesem Gericht zu bewahren, um unsere Seele zu lösen, um uns von der Sünde und vom Gericht zu erlösen, darum ging Jesus ans Kreuz. Darum hat er seine Macht eben nicht durch zur Schaustellung seiner Göttlichkeit vor diesem Hohen Rat gezeigt, sondern durch seine Liebe. Und seine Liebe führte ihn ans Kreuz. An Jesus zu glauben bedeutet nicht, seine Existenz für wahr zu halten und dann vielleicht mit angebrachter Kritik und Abstand über seine Identität zu philosophieren und zu spekulieren, grundsätzlich ihn aber gut zu finden. An Jesus zu glauben bedeutet, ihm seine eigene Schuld zu bekennen. Und von ganzem Herzen auf ihn als den Propheten, der uns Gottes Wort lehrt. Auf ihn als den Messias, der unser Retter ist. Als ihn als den Menschensohn, der unser König ist. Und als den Sohn Gottes, der für unsere Sünden gestorben ist, zu vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft übersteigt, auch dieses Evangelium, dieser Frieden, den er uns schenkt, übersteigt unsere Vernunft. Der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.